Also ich habe circa 10% von Audience, die sind, behaupten zumindest, die Experten. Ich werde versuchen, die zu bedienen. Ich habe circa 50% von Audience, das sind Experten, aber nicht für Service Fabric. Okay? Und ich habe noch circa 30% dunkle Materie hier. Die haben sich nicht gemeldet. Ich warte noch, ja. Ich bin heute nicht so frei, das zu machen, wie ich es gerne hätte. Also Fernsehen ruft, ja. Wie viele von euch machen schon Azure? Ja, jedes Jahr, wenn ich hier komme, sind immer die Hälfte noch mehr. Okay, nächstes Jahr macht ihr alle. Versprochen. Versprochen, wir sorgen dafür. Machen Gehirnwäsche. Das nennt man Marketing. Aber ich nicht, ich nicht. Ich bin am Coden. Wie viele von euch waren bei mir letztes Jahr im Session? Das ist ganz gut. Ich werde nichts vom letzten Jahr erzählen. Vielleicht habe ich noch 2, 3 Slides einfach mal so zum Warmmachen. Ja? Also wir machen was ganz anderes heute. Kamera. In meiner Timezone ist schon 14 Uhr. Können wir anfangen? Ich frage nicht euch. Dann schönen guten Tag. Mein Name ist Damir Dobric. Ich bin von DNET GmbH aus Frankfurt am Main. Ansonsten bin ich Microsoft MVP für Microsoft Azure Plattform und ein von meinen Schwerpunktthemen ist Service Fabric, Internet of Things und vergleichbare Technologien. Beschäftige ich mich auch ein bisschen mit HoloLens, soweit das passend ist. Und heute werden wir uns unterhalten über Service Fabric und eigentlich nicht nur über Service Fabric. Über Service Fabric werde ich reden, ein bisschen mehr im Kontext von einem Tool oder besser gesagt von einer Plattform, die uns ermöglicht, ein paar Probleme, ziemlich große und komplexe Probleme zu lösen. Und darum geht es ja heute. Wie viele von Ihnen haben schon mal was von ScaleCube gehört? Dann muss ich Ihnen nochmal zum Mitnehmen folgende Information geben. Wenn man so ein vergleichbare Talk zu Java Community macht, fast 90% von Audience haben davon etwas gehört. Bei uns, Microsoft Umwelt, scheint das nicht so wirklich wichtig zu sein. Ich versuche mal, das jetzt zu ändern. ScaleCube ist eine theoretische Definition und ein Versuch, Skalierbarkeit von Softwareindustrie, so wie wir die heute technologisch erreicht haben, zu erklären. Und nach diesem ScaleCube können wir angeblich nur in 3 Dimensionen skalieren. Das bedeutet horizontal Scale als X, Functional Scale als Y und Data Partitioning als Z. Das hört sich alles so ein bisschen abstrakt an, aber hat gewisse Gründe, warum wir darüber heute sprechen. X-Scale, da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn Sie es nicht wussten, dass das X-Scale heißt, bin mir sicher, dass alle von Ihnen sich damit schon auseinandergesetzt haben. Wie viele von Ihnen haben schon mal im Leben eine Art von Webserver oder Webservice gebaut? Ziemlich alle. Und wohin schreibt diese Webservice oder Webserver? In eine Datenbank. Okay. Wenn dieser Webserver oder Webservice zu langsam wird, was tun Sie? Sie machen noch einen. Und wenn er noch langsam wird, dann machen Sie noch einen. Richtig? So funktioniert die Welt heute. Warum funktioniert die Welt heute? Ist, weil die Services, mit denen wir uns heute fast ausschließlich beschäftigen, sind sogenannte stateless Services. Ich kann nur noch mal dazu von einem Server noch einen zweiten dazu nehmen, noch einen dritten und noch einen vierten und so weiter. Und wie lange so? Bis ich feststelle, dass meine Datenbank zu langsam wird. Und wie skaliere ich eine Datenbank? Der Kollege hier für die Übertragung, für die, die draußen sitzen, sagte schön aus der ersten Reihe, Hardware kaufen. Und das ist die richtige Antwort. Das heißt, ganz wichtig, X-Scale ist so etwas. Wir nennen das horizontal. Und die Datenbank skalieren wir nach oben, indem wir Hardware kaufen. Vertikal. Datenbank ist jetzt auf diesem Slide nicht das Thema. Das Thema ist nur diese horizontale Scale. Okay. Jetzt folgende Frage. Wie viele von euch betreiben überhaupt ein Cluster, bedeutet mehr als eine Maschine? Circa 50%. Passt wunderbar. Wie viele von Ihnen betreiben ein Cluster, wo mehr als drei Maschinen dabei sind? Die Hälfte von der Hälfte. Mehr als vier Maschinen. Schon mal ein Cluster von 100 Maschinen betrieben? Ah, das geht mit Azure einfach. Oh, hier sind ein paar Kollegen mit 100 Maschinen. Das sind wahrscheinlich die, die Microsoft Azure testen. Das Problem ist folgendes. Es hat was mit der Anzahl von Maschinen nicht so viel zu tun, ob ich die kaufen kann oder nicht, ob ich die habe oder nicht, sondern die Software, die wir heute bauen, höchstwahrscheinlich wäre nicht schneller, wenn sie mehr Maschinen dazu geben. Weil die Software funktioniert so, sie müssen Datenbank irgendetwas abfragen, weil es da drinnen liegt. Richtig. Je mehr Anfragen an die Datenbank kommen, was passiert? Mehr Logs erzeugen. Diejenigen, die sich mit Access-Datenbanken beschäftigt haben, Ende 90er Jahre oder überhaupt in 90er, wissen ganz genau, was das bedeutet. Das ist ein Problem. Die Software, so wie wir es heute bauen, kann nicht in diese Richtung mehr skalieren. Zurück zum Thema. Scale Cube. X-Scale bedeutet horizontal Scale. Und bei horizontalen Scale geht es ausschließlich oder überwiegend um Network Load Balancing. Mehrere Maschinen dazu tun, wenn das System langsam wird und hoffen, dass es hilft. So, leider hilft das nicht immer. Es gibt etwas, was man Z-Scale nennt, und das ist sogenannte Data Partitioning. Was ist eigentlich Data Partitioning? Stellen Sie sich Folgendes vor. Ich habe jetzt ein System mit 10 Nodes vorne oder N-Nodes. Und irgendwann mal stelle ich fest, ich kann ja gar nicht mehr zu Aldi gehen und so große, dicke Datenbank kaufen. Um dieses Problem zu lösen, was mache ich? Mache ich Cut von den Datenbank und teile ich die zum Beispiel auf zwei oder mehrere Teile. Und das nennt man Partitioning. Wenn Sie einen Metzger zu Hilfe holen, machen Sie eigentlich im Scale-Cube-Kontext Z-Scale, nennt man anders Partitioning. Viele von Ihnen, die vielleicht Data Partitioning als Begriff viel zu abstrakt immer noch empfinden, bedeutet das Multitenancy oder Mandantenfähigkeit. Das ist nicht anders als Z-Scale. Und jetzt habe ich ein Scale, das ist Y-Scale, absichtlich übersprungen. Und diese Y-Scale bedeutet Folgendes. Y-Scale ist die Art zu skalieren durch Funktionsaufteilung, nennt man Function Scale. Und Marketing hat diese Function Scale in den letzten Jahren einen Namen gegeben. Und das nennt man Microservice. Ich gebe Ihnen ein paar Sekunden zum Nachdenken. Kein Docker, kein Container. Es ist ein Y-Scale in Scale-Cube-Theorie. Cut von Service. Wörtlich bedeutet das in unserer Lösung so, ich habe einen großen oder kleinen Monolithen, was immer das ist, und ich könnte diesen Service auf zwei Teile teilen. Zu diesen zwei Teilen gehört sofort Compute-Logik in X-Scale, sowohl auch die Datenbank. Wunderbar. Das einzige Problem, was ich jetzt hier habe, ist, wie halte ich meine Daten konsistent? Was, wenn meine zwei Datenbanken eigentlich gleiche Daten enthalten müssen? Das ist ein Problem. Das nennt man Consistency und es gibt Möglichkeiten, wie man das löst und dadurch einen höheren Grad von Konsistenz erreicht, was man Eventual Consistency nennt. Es gibt Datenbanken, wie nicht-relationale Datenbanken zum Beispiel, MongoDB, DocumentDB von Azure, FacebookDB und so weiter. Die alle sind nicht konsistent, die sind nur eventually konsistent. Okay? Bei Online-Banking-Transaktionen ist das ein großes Problem. Bei Messaging in Facebook ist doch kein Problem, wenn eine Message von Ihnen mich erreicht, jetzt mal zwei Minuten später. Okay? Bei Stock Exchange ist das ein großes Thema. Das kann nicht so funktionieren. Wie Sie sehen, wir haben drei Möglichkeiten, Systeme zu skalieren. Keinen davon ist wirklich perfekt. Und ich bin gezwungen, irgendwie irgendeinen Mischmasch zu machen. So die Frage ist, wie kann ich sowas machen? Wenn ich jetzt Data Partitioning machen will, brauche ich dafür Datenbanken, die das können. Oder die Leute, die das können. Wenn ich mal einen Server skalieren will, brauche ich auch irgendetwas. Also, ich brauche irgendein Toolset, was mir das irgendwie einfacher macht. Und dann haben sich Leute überlegt, hey, Docker könnte cool sein. Ist es ja auch. Aber es löst nicht alle von diesen Problemen. Und deshalb sage ich Folgendes. Das einzige Produkt heute, was am Markt ist und in allen drei Dimensionen skalieren kann, ist Service Fabric. Und dafür ist das Ding da. Okay? Ob Sie jetzt Ecto-Model programmieren, ob Sie Node.js programmieren und so weiter, das ist jetzt erstmal zweitrangig. Das ist ein Toolset und es ist ein Cluster, das uns hilft, so etwas zu machen. Wie funktioniert das? Service-Fabric Cluster, Cluster, ja, mehrere Maschinen irgendwo. Was kann mir Service Cluster überhaupt anbieten? Auf Ihrer linken Seite sehen Sie eine extra Service Fabric Application. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit, wenn ich in Visual Studio gehe, das werde ich auch gleich in ein paar Minuten zeigen, eine beliebige Anwendung im Kontext von Service Fabric zu erstellen. Wenn ich sage, New Service Fabric Application, blau, grün, was immer Service Fabric mir anbietet, kriege ich eine Anwendung und die ist eine von diesen drei Typen, die Sie ganz unten links sehen. Das ist Stateful Service, Stateless Service und Actors. So, das ist wirklich eine coole Geschichte. Nur das Problem ist, ich lebe nicht in der Regel in einer coolen Welt. Ich habe heute schon eine Anwendung, die irgendwie läuft und ich möchte gerne, dass diese Anwendung besser läuft, ohne dass ich jetzt neu programmieren muss. Was mache ich jetzt? Service Fabric bietet mir auch Folgendes an. Ich könnte ein Application Type in Service Fabric Cluster hosten, was wir einfach mal Any Application nennen. Beliebige Anwendung könnte ich da deployen. Was ist das für Typ für Anwendung? Stellen Sie sich Folgendes vor, das könnte Node.js sein, das könnte ASP.NET sein, das könnte eine Konsole-Anwendung sein, egal was. Und das ist das, was mir Service Fabric anbietet. Das bedeutet, Sie möchten kein Ecto-Model haben, Sie haben keine Ahnung, was Stateful Services sind und Stateless Services. Sie wollen davon nichts wissen. Sie haben einfach eine kleine, triviale Konsole-Anwendung, die auf die Konsole schreibt oder jeden Tag zweimal sich irgendwo aus dem Keller ruft, um irgendetwas zu berechnen und so weiter. Sie möchten sicherstellen, dass die funktioniert, dass sie skaliert und dass die never ever crasht. Können Sie Service Fabric dafür nutzen. Und ich zeige jetzt gerade, wie das funktioniert. Okay? Einverstanden? Bevor ich das zeige, muss man erstmal wissen, wie eine Service Fabric Application aufgebaut werden muss. So. Es gibt eine Meta-Beschreibung von Service Fabric Application. Ich sage, das ist meine Application. Und eine Application kann aus einem oder mehreren Services bestehen. Diese Services nennen wir einfach mal Microservices. Okay? Und dieses Wort versuche ich ja nicht mehr in den Mund zu nehmen. Haben wir Definition gegeben. Das heißt, ich habe eine Application und sie könnte nur einen Service haben. Was immer dieser Service macht, muss ich in diese Form das Ding verpacken. Aber ich weiß auch Folgendes. Jedes Stück Code, was läuft, hat Code, hat Konfiguration und vielleicht irgendwo irgendwelche Daten. Falls noch jemand eine Idee hätte, was uns noch fehlen würde, sagen Sie mir bitte Bescheid, ich versuche mal dann die Produktgruppe weiterzugeben. Aber das ist im Prinzip alles, was ein Software hergibt. So, wenn ich das weiß, versuche ich mal jetzt, dieses Ding in Cluster zu deployen. Das bedeutet Folgendes, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Konsole, Excel, heißt Hello World, und Sie machen nichts. Aber ich möchte Sie in Cluster sicher deployen. Das bedeutet, ich würde das Ding dreimal sagen, in der Konfiguration würde ich sagen, ich möchte gerne, dass meine Konsole-Anwendung dreimal in Cluster läuft. Wie groß ist der Cluster? Hauptsache ungerade Anzahl von Nodes. Und am besten wäre es, mit 5 anzufangen. Das hat nichts damit zu tun, dass Microsoft möchte, dass sie 5 Maschinen bezahlen in Azure oder sonst wo, sondern es ist einfach das Optimum wegen so etwas. Das bedeutet, wenn ich das habe, ich könnte auch noch eine andere Anwendung haben, dann würde Service Fabric dafür sorgen, dass diese Services von dieser zweiten Anwendung auf die anderen Nodes installiert werden, die gerade nicht besetzt sind. Cool. Aber was mache ich jetzt, wenn noch eine dritte kommt? Die sind alle besetzt. Service Fabric wird dafür sorgen, dass es schaut, wo es noch mehr Platz gibt, wie viel sind diese Nodes besetzt in Speicher, in CPU und nach ihren Custom-Metriken, die wir heute nicht so viel anfassen können, vielleicht am Ende, soweit Zeit reicht, werde ich mal erklären. Auf jeden Fall wird er jetzt anfangen, noch mehr diese Nodes mit den Anwendungen und Services zu bestücken. Das bedeutet, wenn Sie eine Anwendung in Service Fabric installiert haben, gehört diese Anwendung Service Fabric. Sie können wissen, auf welchen Nodes das ist. Sie können auch teilweise bestimmen, auf welchen Nodes das ist. Aber Service Fabric kümmert sich darum, dass diese Anwendung installiert wird und dass die nicht kaputt geht. Das bedeutet Folgendes, wenn ich jetzt hier gehe, das werden wir auch gemeinsam tun, und kille diese Anwendung als Prozess, wird Service-Fabric diese Anwendung innerhalb von 0, nichts wieder ins Leben rufen. Vielleicht auf einen anderen Node und so weiter, aber sie wird weiterlaufen. Wie kommt so etwas zustande? Entweder programmieren Sie in C#, es gibt dazu API. Die zweite Möglichkeit ist PowerShell. Und mit PowerShell gibt es eigentlich 4 Schritte. Schritt Nummer 1, ich muss mich zum Service Fabric Cluster connecten aus dem PowerShell. Ich muss Copy-Befehl aufrufen. Copy bedeutet, dieses Paket von meiner Konsole-Anwendung, Konfiguration und Daten muss ich rüber kopieren. Danach müsste ich sagen, New oder Update Service Fabric Application. Und für jeden Service, last but not least, muss ich ein New oder Update Service aufrufen. Also von Application Lifecycle sieht es ziemlich einfach aus. Konsole Application as a Service, Demo. Was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe eine Anwendung und diese Anwendung ist folgendes. Wie habe ich sie erstellt? Das zeige ich Ihnen nur mal kurz. Starte ich eine neue Instanz von Visual Studio, nur um zu zeigen, wie diese Anwendung zustande gekommen ist. Ich liebe, wenn mein Visual Studio eine Minute zum Startup braucht. Es ist manchmal fast länger als ganze Windows. Aber das kriegen wir hin. So, New. Wenn Sie Service Fabric installiert haben, erscheint hier ein Service Fabric Application Template. Ich wähle den erstmal aus und nachdem ich den ausgewählt habe, bietet er mir an, verschiedene Arten von Anwendungen zu installieren. Die ersten 3 von links gesehen sind die 3, die spezifisch für Service Fabric gebaut sind. Aber diese weiteren, wie zum Beispiel Gast Executable, das ist any type of application. Wenn ich das jetzt klicke, wird er mir eine leere Anwendung erstellen, die das alles so irgendwie zusammenschustet in ein Manifest. Damit ich das jetzt nicht alles so ein bisschen manuell machen muss, werde ich das jetzt schließen und eine solche Anwendung habe ich schon vorgebaut. Und ich hoffe, Sie können das jetzt so sehen. Gibt es jemanden, der das im Hinterhinein vielleicht nicht sehen kann? Alles klar, entweder schlafen Sie oder sehen Sie ganz gut. So. Nachdem ich die Anwendung erstellt habe, habe ich ein neues Projekt-Template hier. Das Ding hier ist hier nur so eine Meta-Beschreibung davon, was Service Fabric kann. Und dieses Ding sieht wie folgt aus. Hier drin gibt es unter Application Package Root eine Datei, sie heißt Application Manifest. Und diese Application Manifest definiert, wie viele Services und von welchem Typ ich in meiner Anwendung habe. In diesem Beispiel habe ich nur eine Konsole-Anwendung und diese Konsole-Anwendung ist ein Stateless Service. Warum ist es Stateless Service, werde ich nicht jetzt erklären, sondern wir werden uns die Hälfte dieses Tages noch damit beschäftigen, was Stateful ist und dann wird alles klar. Auf jeden Fall, das ist das Ding. Konsole-Type ist irgendein Typ, was ich definiert habe. Unter diesem Typ wird das in Cluster irgendwo beschrieben und festgehalten. Und alles, was ich noch hier machen muss, ich sage, auf wie vielen Instanzen läufst du bitte. Okay? Und das ist jetzt eine Variable. Darüber hinaus sage ich ihm, du läufst in eine Singleton-Partition. Darüber werde ich ein bisschen mehr später erklären. Das war's. Wenn ich jetzt hier bin und komme in Application Parameter, da habe ich verschiedene Profile angelegt. Und ein Profil ist, wenn ich mal in Cloud das Ding deploye, möchte ich gerne, dass du mit der Anzahl von Instanzen -1 läufst. -1 bedeutet, deploye meine Konsole-Anwendung in diesem Fall auf alle Instanzen, die du im Cluster hast. Das ist ganz okay, solange ich nur 2 Nodes habe, so wie wir in der normalen Welt arbeiten. Aber stellen Sie sich vor, die Cluster, die Microsoft gerade testet mit diesem Ding, mit 1200 Maschinen oder sowas. Das macht doch keinen Sinn. Okay? Deshalb sollte man das nur vielleicht zum Testzwecke verwenden. Wenn ich aber auf einen Cluster von 1 Node arbeite, würde ich sagen, bitte nur als eine Instanz starten, weil ich offensichtlich vielleicht auf meiner Maschine arbeite. Oder bitte eine mit 5 Nodes. Das mit 5 Nodes Cluster ist 3. Habe ich gesagt. So, die Frage ist, auf welchem Cluster arbeite ich jetzt hier auf diesem Ding da? Ich habe einen Surface Pro 3, hat 8 GB Speicher und auf diesem Surface habe ich jetzt ein Cluster von 5 Maschinen installiert. Okay? Und das ist jetzt kein Problem für Surface, es ist jetzt nicht so wirklich für jeden Tag gebraucht, Batterie geht da schon ein bisschen schnell leer, ja? Kann man nicht so wie iPad ein bisschen länger halten, das ist schon problematisch, aber ich wollte nur mal zeigen, wie das funktioniert. So, wie kommt das jetzt zustande? Bevor ich Cluster installiert habe, gibt es hier, wenn ich Service Fabric installiere, in der Verzeichnis, ich mache das ein bisschen größer, Program Files Microsoft SDK Service Fabric Cluster Setup Ich kann jetzt in Cluster Setup hier gehen. Ich tue mal das einfach mal kurz weg, damit Sie sehen, wie das aussieht. Ich habe zwei verschiedene Konfigurationen, einmal 5-Node und 1-Node. Unter 5-Node bin ich hier gekommen und sage, hey, ich habe, lass es mal hier auf Windows 10 oder Windows 7, das ist so ein kleiner Unterschied. Ich öffne das als Windows 10. Jetzt öffne ich das in Visual Studio Code, dafür ist das Ding schon gut. Ist ja super Editor, keine Frage, sehen Sie doch. Wie viele von Ihnen programmieren Visual Studio Code? Alles klar. Also Service Fabric können wir nicht in Visual Studio Code machen, okay? So, was habe ich hier? Ich habe in meinem Cluster folgendes, ich habe ein paar Nodes, Node Typ 0, und diese Node sagt, ey, ich laufe, höre auf 1900, auf 1901 und so weiter, ich werde jetzt nicht diese alle Ports mal durchgehen, wichtig ist es für Sie, zu wissen, hey, es gibt ein paar Ports, die ich im Firewall in meiner Infrastruktur ein bisschen aufmachen müsste. Und das sind meine Ports und ich habe von verschiedenen Typen meine Nodes. Was bedeutet von verschiedenen Typen? Das könnte bedeuten, dass ein Node so groß ist und so breit ist und so weiter, so viel RAM, so viel Speichern und so weiter. Und dann kann ich von meiner Anwendung, wenn ich die deploye, das nennt man sogenannte Placement Properties, kann ich sagen, okay, ich möchte gerne, dass du läufst nur auf diesen Nodes, die zum Beispiel GPU-Processing supporten. Beispiel. Es gibt solche Anwendungen. So, das habe ich jetzt hier gemacht als 5-Node und mache ein bisschen kleiner und Visual Studio Code ist, vielleicht braucht man noch ein bisschen, ja, wenn ich nur JS programmieren möchte. So, ich bin jetzt hier gekommen und gehe zurück in meine Konsole-Anwendung und ich habe das gesucht und fertig. Mein Service sieht wie folgt aus. Das ist jetzt eigentlich Code, was Sie ins Spiel bringen, was immer das ist. Das ist jetzt meine Konsole-Anwendung und meine Konsole-Anwendung ist ein Programm, hat ein Main mit ein paar Argumenten. Hier schreibe ich auf die Konsole die paar Argumenten, die ich bekommen habe. Und was ist das hier? Ich drehe mich in Loop und schreibe einfach auf die Konsole irgendwas. Wie nennt man dieses Konstrukt hier? Gibt es ein paar Game Developers hier? Das nennt man Game Loop. Okay? While true und so läuft mein Service da drin. Irgendwo, jeder Service läuft in so einem quasi Game Loop. So, was ich jetzt machen werde, ist folgendes. Ich mache, wie jeder gute Developer, ich klicke auf F5. Okay? Und jetzt passiert Magic. Es hat lange gedauert, bis diese F5-Development funktioniert hat. Und jetzt würde ich mal Folgendes mal tun. Ich gehe mal zurück in mein Service Fabric. Und in diesem Service Fabric, so sieht das Ding aus. Ich bin jetzt in Cluster. Und das Erste, was ich machen werde, ich werde diese Anwendung löschen, weil ich die schon mal vorher deployed habe. Das ist sehr schwer zu lesen, richtig. Aber ich habe einen Touchscreen. Danke. So, was macht er? Jetzt kann ich nicht sehen, was er macht. Okay. Ja, gut, aber ich habe Touchscreen. Ja. Und werde ich die Anwendung, was ich jetzt hier mache, also, bevor ich jetzt Anwendung deploye, möchte ich nur mal ganz kurz zeigen, wo geht diese Anwendung hin. Ja, das ist so eine Benutzeroberfläche für meinen Keller mit 5 Nodes, die auf meiner Maschine hier laufen. Und da habe ich jetzt, wie Sie sehen, 5 Nodes. Und da habe ich ein paar Anwendungen laufen. Eine heißt Voting Service, eine heißt SF Application Type, braucht kein Mensch. Ich klicke mal hier drauf. Na, bitte aufmachen. Na, ich liebe Edge of Empire. So. So. Entschuldigung, die Frage? Die Frage ist, sind das die virtuellen Maschinen, diese Nodes, die ich hier habe? Das ist eine sehr interessante Frage. Die Antwort ist ja und nein. Wenn ich in richtigen Cluster das betreibe, das sind die richtigen Maschinen. Virtuelle Maschinen. Das ist ein Container, in dem wir Anwendungen hosten. Es wird bald auch andere Container geben, wie zum Beispiel Docker, Windows Container Service und so weiter. Dazu komme ich ein bisschen am Ende dazu. Wenn ich Anwendung irgendwo installiere, Service Fabric Class Node im Cluster, installiert er ein paar Dienste. Und die alle Dienste laufen auf eine lokale physikalische Maschine jetzt im Moment. 5-mal. Was natürlich meine, das können Sie auch in Task Manager irgendwo sehen, wenn ich mal später in einem Demo das gezeigt habe, werden Sie sehen, haufenweise Dienste. Daher sage ich, das ist jetzt nicht unbedingt the way to go, wenn Sie Entwicklung machen. Keine 5, Sie können nur 1 Node machen. aber ich möchte ein paar Features heute zeigen, die nur dann laufen, wenn Sie Cluster haben mit mehr als einem Node im Spiel. So, lass uns mal jetzt probieren. So, das ist jetzt ein bisschen klein, aber was ich jetzt gemacht habe, er hat diese vier Befehle ausgeführt. Copy, Konfiguration, Code und so weiter. Und was er jetzt hier gemacht hat, schauen Sie, wo ich jetzt hier bin. Ich bin in einem Programm, heißt MySetup. Ich habe jetzt hier zusätzlich zu meiner Konsole-Anwendung eine andere Anwendung gemacht, die vielleicht mal, bevor meine Anwendung anläuft, etwas installieren muss. Zum Beispiel irgendwelche OCR-SDK oder keine Ahnung. Das ist einfach nicht dokumentiert, wie das hier genau funktioniert. Deshalb gebe ich Ihnen diesen Beispiel jetzt am Ende, wie Sie Setup ausführen können. Sie sehen jetzt, ich mache jetzt nochmal F5 und der kommt nochmal rein. Und ich mache nochmal F5 und der kommt nochmal rein und mache F5. Jetzt ist ein anderer Breakpoint im Spiel. Warum ist der vorhin dreimal reingekommen? Weil ich ihm gesagt habe, ich möchte, dass du auf drei Nodes läufst. Okay? Deshalb ist der dreimal da reingekommen, mit allen Konsequenzen. Zum Beispiel Setup dreimal auszuführen. Vielleicht ist das ein Problem. Die meisten Anwendungen hoffentlich nicht. Ich bin jetzt hier in meinen Service Execution und in diesen Service Execution, ich mache F10, was macht der? Konsole Write-Line und so weiter. Und das war's. Ich starte das jetzt und der wird auch da dreimal reingehen, damit wir jetzt nicht zu viel Zeit verlieren. Er ist jetzt in Game Loop gekommen, tue ich einfach mal die Breakpoints weg und er läuft jetzt. Lass uns mal kurz uns das in Cluster anschauen. Ich bin jetzt in Cluster und er sagt hier Konsole Application Type as Service. Ich gehe mal hier rein und der hat diese Konsole installiert an Service in eine einzige Partition. Da steht Partition mit diesem ID. Das ist für heute nicht wichtig, aber es gibt Use Cases, wo das sehr wichtig ist. Und hier drinnen sagt er mir, du läufst auf Node 0, Node 2, Node 3. Dann gehe mal auf Node vielleicht mal 3. Auf Node 3 mache ich Drill Downline und da drinnen ist meine Anwendung. Ich gehe in Paket, ich gehe in Code vom Paket. Ich navigiere noch ein bisschen und sage, guck mir, wo der Code ist. Und dann könnte ich irgendwo weiterhin navigieren und schauen, wo das alles ist. Und das können Sie dann auch irgendwo, wo ist das? Hier zum Beispiel. Ich kopiere das alles. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich mache immer bei Windows dreimal kopieren, damit es sicher ist. Vielleicht werden sich dieses Wissen die Jungs von Windows Produktgruppe anschauen, ja? Aber das mache ich seit 20 Jahren so, es ändert sich gar nichts. Ja? So, zurück. Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt auf Node 3, auf meine einzige Maschine im Universum, auf meinem kleinen PC. Und da drin ist dieses ganze Kram. Ja? Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben ein kleines Kind und er öffnet das in Explorer und macht Ctrl A und sagt, löschen. Okay, so ein Administrator hat Pech gehabt, ja? Das macht er jetzt. Was glauben Sie, dass jetzt passieren wird? Es wird mir jetzt mal 2 Minuten diese Session nehmen. Das werde ich jetzt nicht mal machen, aber er hat schon ein paar Sachen gelöscht. Wenn ich jetzt hier zurück in Cluster gehe, wird er irgendwann mal feststellen, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ja, das dauert nur ein paar Sekunden. Ich könnte ihm aber ein bisschen auch auf der Sprünge helfen. Und ich komme hier rein und sage, Konsole, sehen Sie, diese Konsole läuft dreimal, weil ich auf gleicher Maschine bin. Wenn das richtige Cluster wäre, würde ich sie nur noch einmal sehen. Ich könnte auch diese Konsole auf der Sprünge helfen. Und wissen Sie, was jetzt passiert ist? Ich bin da unten in My Setup. Er hat sofort kapiert, das Ding ist verschwunden. Und der macht Provisioning von meinem Paket sofort nochmal. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass das wieder auf Node 3 wird, oder ich habe ihn ziemlich alle gekillt, aber hier, sehen Sie, gibt es schon ein bisschen Anzeichen, mein Cluster ist nicht gerade gesund. Ja, wer möchte, kann auch mal ein bisschen lesen, was da ist. Und da ist die Anwendung schon wieder. Ja, ich tue mal jetzt Breakpoint weg. Das wird er jetzt dreimal machen, mal 3 Breakpoints, 9-mal. Und nach vorgegebener Zeit, das ist circa 2 Minuten, wird das wieder grün. So. Ich mache jetzt Folgendes. Ich stoppe das Ding und ich gehe in den langweiligen Teil. Hier in diesen Slide. Was ich getan habe, ich habe dreimal meine ganz normale, trivialste Anwendung deployed. Diese Anwendung kann nicht einfacher sein, sie hat nur einen Loop. Ja? Aber ich habe ihr ein paar Features gegeben. Alte Anwendung in Service Fabric hat ein paar neue Features bekommen. Welche sind das? Deployment, Konfiguration, Reliability, Unfälle und so weiter. Verstanden? Das ist die Idee von Service Fabric. Das heißt, wenn Sie eine Anwendung haben, er sorgt dafür, dass das installiert wird und damit das nicht verschwindet und dass das schön skaliert. So, jetzt stellt sich aber die Frage, geht es auch anders? So, ich kann viel mehr auf Service Fabric rausholen. Wenn ich jetzt eine Anwendung baue in Service Fabric, sagen wir mal so, das ist jetzt ein Stateless Service. Und Stateless Service ist eine neue Anwendung, die genau sich verhält wie meine Konsole-Anwendung. Aber ein Stateless Service könnte zum Beispiel sein ASP.NET. Das sind alles Stateless Services. Das ist alles, was wir machen, seit Jahren. Nichts Neues. Wie macht man sowas? Zeige ich mal jetzt. Was ist Stateless Service? Stateless Service ist nochmal in der Theorie ganz links unten X-Scale, Load Balancing, Horizontal Scale. Und wenn ich ein Stateless Service machen möchte, sieht man das da unten, diese lila? Kann ich sagen, hey, du bist Stateless Service, du läufst in eine Singleton-Partition. Zur Partition kommen wir. Das ist einfach mal ein Trick, um zu sagen, dass es keine Partition ist. Und läufst du dreimal, n-mal oder minus 1 auf allen Nodes. Wie funktioniert das? Machen wir ein Demo. Diese Demo mache ich jetzt die Anwendung zu. Und jetzt nochmal ein Feature für Windows Team, rechte Maustaste, More, Very More, Run as Administrator. Und nochmal klicke ich 10-mal klicken, bis ich Visual Studio als Administrator gestartet habe. Und jetzt noch eine Minute warten. So, jetzt machen wir eine Anwendung from the scratch. Das ist ziemlich risky, Cluster und so weiter, stateless Anwendung. Aber egal, wenn es nicht funktioniert, ist ja nicht das Problem. Mir ist wichtig, dass man ungefähr verstanden hat, wie das funktioniert. Ich nenne diese Anwendung Darmstadt. Ah, Darm stateless. So, warum nenne ich die? Als ich ganz junger Entwickler war, dann saß ich mit einem sehr erfahrenen Mann und wir haben angefangen, sowas zu coden. Und der war damals 50 schon, wirklich ein Kerntechnikphysiker. Und wir wollten so eine Variable nennen. Ja, und dann habe ich gesagt, Darmstadt, irgendwas. Und der war so, und hat sich überlegt, 5 Minuten hat gedauert, hat auf die Uhr geguckt. Ja, und am Ende hat er irgendwelche Variablennamen rausgespuckt. Und dann habe ich ihn gefragt, was soll das? Er hat gesagt, wie die Variablen genannt werden, ist sehr wichtig. So, warum nenne ich das Ding Damm? Weil der Kollege Darmstadt gesagt hat. Warum stateless? Damit wir es erkennen können in Fabric, Service Fabric, dass es stateless ist, weil ich habe noch einen vor anderen vor. Und warum A? Damit ich in Task Manager, wenn ich ihn killen kann, ganz oben erscheint. Okay? So, stateless Service, stateless One, Xbox One. So, das dauert keine Minute, 10 Sekunden. Und was macht er mir? Er macht mir Magic. Ja? Er macht mir ein Projekt, was nichts tut, beschreibt einfach alles andere. Und ich habe jetzt eine Anwendung, die ein Microservice hat. Während er das auch macht, kann ich Ihnen ganz kurz zeigen, was ich damit wirklich meine. Das ist dieses Slide. Ich habe eine Anwendung mit einem Microservice. Keine drei, wie in diesem Bild. Okay? So. Ich gehe mal zurück in mein Visual Studio. Was hat er gemacht? Stateless One. Und das ist meine Anwendung, mein Service. So, diese Anwendung ist hier, ich gebe mein Package Manifest und er sagt, ich bin hier Stateless One. Das bedeutet, ich bin Singleton Partition und ich laufe in wie viele Instanzen? Hier steht ein bisschen was. Aber ich könnte ihm auf der Sprünge helfen, sagen 3 oder 2 oder was immer. So, das mache ich jetzt erstmal weg. Und hier ist meine Anwendung. Meine Anwendung wird instanziert durch diese Main. Das werde ich jetzt nicht Linie für Linie gehen. Das ist einfach Plumbing-Code, was man immer so braucht. Das können Sie selber machen. Und hier ist mein Stateless Service. Was ist dieses Stateless Service? Er hat eine Methode. Also, das ist eine Klasse, die von Stateless Service überschreibt. Aber eigentlich nichts anderes wie diese Game-Loop, was wir mal hatten. Und hier habe ich eine Möglichkeit, diesen Stateless Service eine URL zurückzugeben. Das ist der Punkt in der Anwendung, wo Sie einen Listener installieren können, wenn Sie möchten. Was ist ein Listener? Wenn das jetzt eine ASP.NET-Anwendung wäre, würden Sie hier sagen, hey, new HTTP-Listener, hopp, das ist meine URL. Warum ist diese URL wichtig? Für Sie ist das unwichtig, Sie kennen Ihre URL irgendwie aus der Konfiguration. Für Service Fabric ist wichtig, wenn das irgendwann mal skaliert, damit Service Fabric weiß, oh, ich habe von diesen Service drei Instanzen und das sind Ihre URLs. Okay? Es gibt auch andere Arten von Listener, zum Beispiel das, was ich jetzt genannt habe. Alle die, wie viele von Ihnen Web programmieren? Das ist sogenannte RPC-API-Style. Es gibt andere API-Styles, die message-driven sind. Zum Beispiel, wie viele von Ihnen haben mit Service Bus oder was Vergleichbares gearbeitet? Da können Sie einen Listener instanzieren, der durch Firewall nach hinten rauskommt und wird aktiviert durch einen Drop von Message von einem Queue, nicht wie HTTP-Request. Das sind zwei Möglichkeiten, wie man das macht, und das ist die Stelle, wo das gemacht werden kann, wenn Sie es brauchen. So, hier ist mein Run, und was habe ich? Schau mal, mein Game Loop. Und dieses Ding, was macht dieses Ding hier? Nichts anderes, er zählt einfach. Working, und ich habe hier Iterationen. Wo sind die Iterationen? Das ist eine Variable, macht nichts. Ja, hier fangen Sie an, Ihren Code zu programmieren. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich werde jetzt eine 5 klicken. Was macht er jetzt? Er deployt das auf meinen lokalen Cluster. So, da unten zeigt er, was er tut. Wenn alles gut geht, brauchen Sie in diesen Windows nicht zu gucken, nur am Anfang ein bisschen zu lernen, wie das funktioniert. Aber wenn es nicht gut geht, würde ich wirklich empfehlen, da reinzuschauen, weil das ist die einzige Chance, mal die Lösung zu finden. So, er hat jetzt Service noch nicht gestartet, aber was er mir aufgemacht hat, ist sogenannte Diagnostic Window. Und in diesem Diagnostic Window habe ich die Möglichkeit, zu versuchen zu verstehen, was er macht. So, da drin ist ziemlich alles, was diese Cluster macht. Ich kann das jetzt kaum so stoppen, aber hier steht, sehen Sie, diese Working Events, das sind meine Events. Haha, immerhin verstehe ich irgendetwas. Ja? Diese Working, warum sind das meine Events? Weil ich hier schreibe, sehen Sie, ich sage Working, irgendwo ist Working, Working, das ist diese Working. Okay, das ist genau das, was. Alles andere schreibt er. Und das kann man ganz gut für. Was macht er? Der macht Leitdiff zwischen Nodes, zwischen meiner Anwendung. Hey, Anwendung, lebst du noch? Lebst du? Alles klar, ich lasse dich in Ruhe, frage ich die andere und deine zweite Instanz und so weiter. Damit Service Fabric Entscheidung treffen kann, was im nächsten Schritt zu tun ist, für den Fall der Fälle, dass Anwendung stirbt. So, das ist, wie das funktioniert. Und ich gehe mal jetzt hier rein in diese Service Fabric Explorer und Sie sehen, ich habe jetzt meine Adam Stateless Type Anwendung. Okay, gehen wir jetzt kurz hier und stoppe meinen Debugger und tun jetzt Folgendes. Ich brauche diese Anwendung nicht mehr. Wie bereinige ich das? Ich rufe die Putzkolonne auf und die Putzkolonne macht Folgendes. Die Putzkolonne tut nicht so richtig, wenn ich diesen Zoom habe. Da ist, ja. Dankeschön. Der beste Debugger, den es in der Welt gibt, das ist die Audience. So. Da oben schreibt er, was sie jetzt irgendwo macht, was ich jetzt nicht sehe. Dann kann ich, die Anwendung ist weg. Sehen Sie? Okay? Die Anwendung ist verschwunden. Ich gehe jetzt Folgendes. Ich habe jetzt gezeigt, wie das für uns Entwickler so richtig cool ist. F5, F10, alles funktioniert wunderbar. In dem richtigen Leben ist das leider nicht so. Was ich in dem richtigen Leben machen muss, ich gehe hier, mache rechte Maustaste und sage Publish. Sie kennen das von Azure. Und hier sage ich Localhost 1900. Warum er das jetzt nicht aufgelöst hat, weiß ich nicht. Aber hier schreibe ich die IP-Adresse von meinem Cluster. Ist Localhost. Am Ende zeige ich Ihnen, wie ich das in Microsoft Azure Germany deploy. Aber im Prinzip brauche ich nur eine IP-Adresse von einem Microsoft Azure Hosting Center, der entweder in Magdeburg oder in Frankfurt ist. Soweit Sie sie haben, können Sie sie hier schreiben und geht das schon. So, ich habe da die Möglichkeit, das jetzt zu deployen und sage, okay, mach mal. Das heißt, ich mache jetzt das Gleiche, was ich vorhin gemacht habe mit Visual Studio. Nur, oh. Was habe ich verbockt? Ah, gut. Während ich geredet habe, habe ich irgendwo irgendein Komma übersehen. So, machen wir jetzt nochmal, rechte Maustaste. Publish. So, ich publiziere das jetzt. Er macht genau das Gleiche, was er vorhin im Visual Studio gemacht hat, mit einem Unterschied. Visual Studio, jedes Mal, wenn eine Anwendung deployt, hat die Möglichkeit, die Anwendung zu löschen oder zu lassen im Cluster. Das können Sie hier konfigurieren. Während er jetzt Deployment macht, vielleicht kann ich, also hier. Remove Application. Das mache ich jetzt nicht, weil ich einfach die Anwendung deploye und die Anwendung müsste jetzt hier sein. Das ist meine Anwendung. Ich habe eine Stateless-Anwendung, sie läuft in einer Singleton-Partition und sie läuft auf 1, 2, 3, 4, 5 Nodes. Wieso habe ich 5 Nodes genommen? Wieso haben Sie mir nicht gesagt? So, 5 Nodes. Wie kommt das zustande? Ich komme jetzt hier und publish. Und hier habe ich ein Cloud-Profil. Okay. Jetzt sage ich hier minus 1. Okay? So funktioniert das. So, wenn ich jetzt eine zweite Version von meiner Anwendung habe, würde ich Folgendes tun. Ich sage, ich möchte die Anwendung upgraden. Angenommen, habe ich wirklich was gemacht. Habe ich jetzt in diesem Fall nicht gemacht. Öffne ich hier und sage, ich bräuchte eine Version 1.0.1 von meiner Konfiguration. Und 1.0.1 wird er automatisch nach oben sagen, ich möchte das speichern und bitte deploy das. Jetzt macht er Folgendes. Ich gucke nur kurz, ob ich irgendwo mich nicht vertippt habe und so weiter, da es gut aussieht. Ich break hin, springe oben in Cluster, springe auf eine Application, Upgrades in Progress und schauen Sie sich mal das jetzt an. Upgrades in Progress, oben gucken. Und diese blaue hier, er macht jetzt erst Node upgraden, er ist fertig, grün. Jetzt wird er auf den nächsten springen und das dauert, je nachdem wie viele Nodes ich habe, wird so ein paar Sekündchen oder Minuten dauern. So, das, was jetzt hier ist, nennt man Upgrade Domain und die kann man definieren, werde ich auf einen von Slides später zeigen und da haben Sie die Möglichkeit zu sagen, ob er 242, 343 und so weiter oder 100 für 100, je nachdem, wenn ein Cluster wirklich Megacluster ist. Und was er jetzt macht, ganz cool dabei ist es, während er das jetzt tut, Ihre Anwendung läuft immer noch. So, manche von Ihnen könnten damit Problem haben. Warum? Weil wenn die Änderung so gewaltig ist, möchten Sie nicht, dass die Anwendung läuft, wenn Sie Update machen. Okay? Das ist ein reales Problem. Um dieses Problem zu lösen, könnten Sie eine zweite Version von diesem Service einfach mal in Service Fabric deployen, während die erste immer noch da ist. Dieses System ermöglicht Ihnen Downtime Zero, wenn Sie möchten. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn Sie nicht wussten, einige von Ihnen, die sich damit beschäftigt haben, haben Sie bestimmt gehört, Service Fabric wird von Microsoft seit vielen Jahren schon benutzt. Ich glaube schon 5 Jahre oder sowas. Event Hub. Wer hat von Event Hub gehört? Service Fabric. Wer hat von Skype gehört? Service Fabric. SQL Server in Azure. Service Fabric. Die Liste ist lang. Dann hat irgendwann mal ein Team gesagt, hey, wenn wir schon nutzen und so coole Sache ist, wieso geben wir den Leuten das nicht? Das ist jetzt gerade passiert. Mit allen Vorteilen und Nachteilen. Das Ding ist sehr mächtig, aber es ist nicht unbedingt einfach zu nutzen. Okay? Muss man verstehen, was man tut. So, was ich jetzt gemacht habe, Sie sehen, auf 5 Nodes läuft wieder meine Anwendung. Hier kann ich irgendwo die Version sehen und Konfigurationen rausgraben und so weiter. Alles nicht mehr so spektakulär. Als Recap, was ich gemacht habe, ich habe eine Anwendung deployed, die Stateless Services. Ich habe die zweimal deployed und so weiter. Und da bin ich jetzt, wo ich bin. Jetzt wird es spannend. Das war jetzt alles Hello World. Was ist State? Wenn ich eine Anwendung jetzt habe, ja, diese Anwendung hat Code plus Config, das ist dieser blaue Baustein unten, und sie hat State. Die meisten Anwendungen, die typisch klassische Softwareentwickler heute macht, hat kein State. Das ist Request Response durch irgendwelche HTTP-Listen und gut ist es. Wir können nicht in allen Cases solche Anwendungen mehr machen. Warum? Als diese Technologie und Plattform entstanden ist, die Idee ist ursprünglich kommt aus 70er Jahren. Wir haben damals mächtige Server gehabt, diese von IBM. Und ganz kleine, triviale, blöde Kisten, die nicht so viel Speicher haben und nicht so viel Prozessor lassen. Und so ist etwas entstanden, was man heute immer noch Client-Server nennt. Eigentlich auch das hier alles, diese Stateless, ist irgendwo so Client-Server. Ja? Mein Browser ist Client und ich habe irgendwo einen Server. Damals gab es eine Idee, das nannte man Actor-Model, um States zu verteilen. Und dann ist das irgendwo in der Schublade verschwunden. Warum? Weil die Rechensysteme damals nicht so entwickelt waren, damit sie diese Compute machen könnten. Und jetzt plötzlich finden wir heraus, hey, wir haben selbst diese Smartphones, die haben so viel Power, warum könnte ich nicht irgendwelche States da drauf lassen? Wie wäre es, wenn ich alle IoT-Devices irgendwie States verpassen könnte? Und dann kam so etwas zur Idee, wie die gerufen, das nennt man Actor Model. zum Thema Actor-Model werde ich heute nicht sprechen, aber die, die interessiert sind, gibt es hier heute, ich weiß nicht, Andreas, ist der irgendwo hier? Ja, er wird am Ende nochmal eine Ankündigung geben, es ist, glaube ich, schon voll ausgebucht, Workshop, zu dieser Actor-Model-Thema. Aber bevor Sie mit Actor-Model anfangen können, erkläre ich erstmal, was State ist, was Actor-Model ist, implementiert auf top von diesem Feature. State sind die Daten, die zu diesem Service gehören. Und diese Daten in Service Fabric, wenn ich State habe, könnte ich sagen, ich möchte gerne sicher gehen, dass dieses State nicht verloren geht. Damit das passiert, habe ich folgende Möglichkeit. Ich könnte States synchronisieren across multiple nodes. Diese Synchronisationsmechanismus nennt man Reliable Dictionary. Und diese Reliable Dictionary hat immer ein Primary Node und N ist definierbar, Passive Secondary Nodes. Dieses Bild hier, diese Pfeil nach oben, wo er steht, ist nicht einfach so. Das bedeutet, wenn ich drei Nodes habe von einem Stateful Service, nur ein davon hat aktive URL. Aber alle drei sind aktiv intern. Warum ist das so? Für den Fall der Fälle. Das erste Node, wo diese URL, also diese Active Node, ausfällt, automatisch wird Service Fabric einfach so umstellen, ganze Traffic auf irgendeinen von diesen anderen zwei, der wird promotet zu Active Primary und dann habe ich für eine kurze Zeit einen Passive Secondary, bis der zweite Passive Secondary, der ausgefallen ist, vorne irgendwo anders installiert wird, nach maximal einer Minute, je nachdem, wie groß die Anwendung ist. So, und jetzt zeige ich mal eine Demo für diesen Service. Ich gehe jetzt mal hier und öffne meine Anwendung Adam und sage rechte Maustaste auf dieses Projekt oben und sage Add New Service Fabric Service Stateful Service Stateful One. Okay, habe ich keine 5 Minuten mehr zu überlegen, ja, wie Service richtig heißt. Aber ich zeige Ihnen jetzt am Ende, zeige ich Ihnen Task Manager, wie grausam das alles aussieht. Ja. So, ich habe einen Stateful, habe ich schon, Stateful One Service und diese Stateful One Service, ich werde jetzt in die Konfiguration hier ganz kurz reingehen und in der Konfiguration sehen Sie, das ist genauso so vergleichbar wie diese Konsole-Anwendung, nur diesmal hat er alles automatisch erzeugt. Ich gehe jetzt hier in Application Manifest und schauen Sie, was jetzt hier passiert ist. Zuerst habe ich ein Stateful One, Stateless One gehabt und jetzt habe ich ein Stateful One. Unterschied ist, hier unten habe ich Singleton Partition gehabt und hier habe ich eine andere Partition, die heißt Uniform Partition. Es gibt verschiedene Arten von Partition, es gibt eigentlich noch einen, der aber sehr selten benutzt wird, heißt Named Partition. Ich hoffe, Sie können das sehen, das kann ich jetzt schlecht zoomen. Ja. Named Partition und Uniform Partition. Das bedeutet, ich kann unterschiedliche Art und Weise das System partitionieren. Ich weiß, dieses Wort Partition hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber ich versuche mal in den nächsten Minuten zu erklären. Ich zeige jetzt erstmal Demo. Ja. So, ich mache ein Build. Und mache Folgendes jetzt. Rechte Maustaste, Publish. Und hier kann ich ihm nochmal aufmachen, diese Manifest. Und Sie sehen, ich habe jetzt zwei Anwendungen. Mache einfach Publish. Ja, ja. Sehen Sie unten, er hat geschrieben, be sure that you have updated the version und so weiter. Ja. Das ist, was ich als Entwickler hasse. Es ist doch nicht mein Job, diese Version zu machen. Ja. Aber lass uns mal machen, okay? Mal gucken. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig, weil so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Ja. Wir gehen unter Applications, Upgrade in Progress und Sie sehen ein Upgrade. Was macht er jetzt? Er stellt die Anwendung. Und die Anwendung, die er stellt, sie hat zwei Microservices. Eine stateful, eine stateless. Und so könnte ich beliebig, es gibt jetzt keine wirkliche Einschränkung davor, wie viele ich Dienste habe, aber wenn Sie anfangen mit Microservices und dann verpacken da 100 Stück da rein, dann würde ich mir schon mal die Frage stellen, machen Sie wirklich Microservices, ja, oder etwas anderes. So, er macht das jetzt, wir lassen ihm einfach mal das weitermachen. Aber während er das tut, lass uns mal die Anwendung hier Stateless ist nicht so interessant. Okay, Stateful hat er noch nicht gemacht. Die kommt erstmal nach diesem Service. Aber Sie sehen, er macht jetzt Provisioning. So, während er das macht, lass uns jetzt eine andere Anwendung nehmen, unabhängig davon, wie sie heißt. Die Anwendung hat 1, 2, 3 verschiedene Partitionen. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das? Warum brauche ich Partitionen? Und ich versuche mal jetzt zurück, hier mir zu helfen zu diesen Partitionen. Partition ist jetzt Folgendes. Wenn Sie ein Stateful Service haben, genauso wie das, was ich jetzt hier habe auf diesem Bild, ja, dieses Stateful Service wird immer in die Anzahl von Partitionen deployed. Und eine Partition ist jetzt Folgendes. Das ist ein logischer, ein logisches Konstrukt, der definiert, ach komm jetzt, jemand vom Windows-Team dabei? Office-Team, okay. Ja. Das ist eine Partition. Diese Partition macht jetzt Folgendes, wenn ich diesen Service deployed habe, habe ich ihm gesagt, angenommen, ich habe gesagt, nur in eine Partition, bedeutet das, eine davon, zum Beispiel der hier, kriegt eine URL und über den werden alle anderen reden, okay? Die hier synchronisieren ihren State, den sie haben, wenn Service Stateful ist und nur Stateful Services machen Sinn mit den Partitionen. Ich synchronisiere sie und alle anderen warten nur. Die sind bereit für den Fall der Fälle, dass etwas passiert und sagen, oh, ich bin jetzt aktiv. So, wenn ich sage, mein Service hat 2 Partitionen, würde jetzt Folgendes passieren. Er würde diesen Service dann hier ein oder sonst irgendwo ein definieren und das wäre dann eine zweite Partition. Also das wäre P2 und das wäre die P1-Partition. Bei P2-Partition analog zu P1 würde ich hier eine andere URL haben und diese URL ist U2 und diese URL ist U1. Was ist jetzt hier wirklich passiert? Jemand kann die Frage stellen, was soll das alles? Ich habe jetzt eigentlich 2 Deployments von einem Service auf 2 verschiedene URLs. Und diese 2 Services haben miteinander eigentlich nichts zu tun. Die haben was miteinander zu tun. Die haben die gleiche Konfiguration und die haben gleiche Code. Aber die Daten, die in diesem Service sind, die sie dahinter verbergen, sind ganz andere Daten. Und das ist das, was die Partition voneinander unterscheidet. Das bedeutet, wenn Sie Multipartitioning-System machen, muss derjenige, der die URL aufruft, muss wissen, welche Daten in diese URL gehen. Ein Beispiel. Zum Beispiel Voting Service. Ja, gerade mal in den USA. Ich möchte gerne, dass alle aus einem Bundesstaat, wenn sie voten gehen, in eine Partition voten. Alle anderen, dann habe ich einen Staaten und dann deploy ich in eine Partition. Derjenige, der votet, müsste auf die richtige URL mich leiten. Das ist alles, was ich dann tun muss. Was macht das für Sinn? Es macht für Sinn Folgendes, dass die Partitionen physikalisch voneinander unabhängig sind, dass die Partitionen die Daten miteinander nicht scheren und dass die Partitionen unterschiedliche URLs mir anbieten. Dadurch mache ich eigentlich diese Multi-Instancing und so weiter. Ich hoffe, das ist klar. Und ich bin mir sicher, dass gerade bei diesen 50%, die heute sich angefangen haben, mit Service Library zu beschäftigen, dass das nicht 100% klar ist. Dafür entschuldige ich mich. Kann ich es nicht machen. In die paar Minuten. Ich versuche nochmal zu wiederholen. Partition ist ein logisches Konstrukt, das physikalisch mehrere Nodes von einem Stateful System zusammenhält. Nur eine davon hat URL, alle anderen haben nicht. Damit das keine Lüge als Lüge aussieht, ich gehe mal jetzt in meinen Service. Und irgendwo hier ist mein Stateful One, der ist jetzt deployed, der läuft jetzt in eine Partition. Schauen Sie sich jetzt hier, klicke auf die Partition und da oben, irgendwo muss doch die URL sein. Hm? Nein. Ist nicht da. Na komm. Ach, Entschuldigung. Ich habe Stateless Service gewählt. Der hat keine URL. So, wir gehen mal hin hier. Nee. Stateless, Stateful. Ach, weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Lass mal hier kurz schauen. So, der Kollege irgendeinen hat vor kurzem gesagt, wenn Sie sich erinnern, hier in diesem Stateful Service, genauso wie in Stateless Service, ich springe jetzt zurück in meinen Code Und in Stateful Service habe ich meine Klasse, sie heißt Stateful One, und mein Service ist hier implementiert, gibt es hier eine Stateful Service Ableitung, eine Basisklasse. Und diese Klasse musste ich dann eigentlich das hier machen. Wenn ich das gemacht habe, gibt er mir eine URL. Ich weiß nicht, wie das war, aber kriegen Sie ein Bier von mir, wie es gesagt hat. So, ich mache Ihnen, zeige Ihnen einfach mal ein Beispiel von diesem Voting Service aus USA. Hier irgendwo ist der Listener und hier ist genau das, was in diesem Service passiert. Das gibt es überschrieben von hier. Ich gebe hier nicht diese Return Null, sondern baue ich irgendeine URL. Okay? Das ist jetzt unwichtig, wie diese URL aussieht. Wichtig ist nur für Sie, es entsteht eine URL und diese URL ist hier. Und was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, ist, wenn ich auf diese Secondary gehe, habe ich diese URL nicht. Okay? Das ist Unterschied und so können Sie das erkennen. Und wenn Sie jetzt auf diesen Service gehen, wenn ich das jetzt rauskopiert habe aus diesem Voting Service und packe das Ding irgendwo hier oben zum Beispiel da, er zeigt mir, dass da irgendetwas läuft in diese Partition und dann kann ich jetzt voten zum Beispiel in diesem Service und sage vote for okay? Und so weiter. Sorry. Da habe ich einen Debugger hier, der mich vorgewarnt hat. Und so kann ich das jetzt machen. Wenn ich jetzt in eine zweite Partition gehe, schauen Sie jetzt Folgendes. Ich gehe in mein Service Fabric und ich gehe in die zweite Partition und hole ich mir aus diesem anderen Bundesstaat irgendwas und kopiere hier. Würde mir andere Daten zeigen. Okay? Das bedeutet, es ist ein ganz anderer Service mit anderen Daten, also gleicher Service mit gleichem Code mit anderen Daten. Das ist der Unterschied. Ich weiß, wenn es um Partitionen geht, hätte man gerne Kaffee. Ah! Entschuldigung, meine Präsentation blockt kurz. Die Frage ist, wo jetzt die Daten sind. Die Daten befinden sich jetzt in, das ist ja toll, Entschuldigung. So, das will er. So, die Frage ist, wo die Daten sind. Er schreibt jetzt die Daten in ein sogenanntes Reliable Dictionary. Ich zeige Ihnen das. Stellen Sie sich vor, Sie haben einfach ein Dictionary und ich gehe in Stateful One und Stateful One Service hier sagt, ich habe ein State Manager. State Manager gibt mir Instanz auf beliebigen Namen, so nenne ich mein Dictionary. Und das ist einfach mal ein Collection, with Dictionary at Key Value. Okay? Unterschied ist, das ist Transaktion, läuft in eine Transaktion. Sie sehen hier, ich eröffne eine Transaktion und wenn ich die unten committe, stellt er sicher, dass auf allen Replikas, in diesem Fall habe ich zwei Replikas plus eine Active Node gehabt, dass die Daten synchronisiert werden. Und jetzt kommt die Antwort. Die Daten liegen auf der Plesk-Platte von jeweiligen Node. Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Okay? Ist das gut oder schlecht? Was, wenn mein Node abstürzt? Ja? Wenn die Festplatte abstürzt? Na ja, es gibt einen anderen. Was, wenn alle beide abstürzen? Dann gibt es den dritten. Und was, wenn der dritte abstürzt? Dann könnte ich mal Replika mit 5 Stück nehmen, wenn ich so schlechte Hardware habe. Und da kommen wir jetzt langsam in die Philosophie. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Okay? Da war noch eine Frage. Frage? Wir sind live hier. Okay? Wir werden Fragen gleich danach beantworten. Alle. Fault Domains. Ich komme auf Sie zu. Okay? Fault Domains. Was ist Fault Domain? Wenn man Cluster installiert, kann man spezifizieren, in welchem Fault Domain, das ist einfach mal so ein Name, sich bestimmte Node befindet. Was heißt das? Wenn ich jetzt hier gehe auf, ich bin jetzt auf einer Maschine in German Cloud. Müssen Sie mir einfach glauben. Hier habe ich Definition von verschiedenen Nodes und hier irgendwo, sehen Sie das? Ich sage, diese Node ist Fault Domain so und so und Upgrade Domain so und so. Dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, physikalisch, wenn ich will, was auf meinem Laptop nicht der Fall ist, Ich könnte eine Maschine in diesem Gebäude hinstellen, andere Maschine in anderen Gebäude oder in anderen Rack und so weiter. Und da sind verschiedene, die Meldung aus German Cloud. Und da sind dann die verschiedenen Fault Domains. Und die Fault Domains kann ich mit sogenannten Upgrade Domains kombinieren. Und Upgrade Domain ist so etwas. Upgrade Domain ist das, wenn etwas in eine Upgrade Domain ist, wenn zwei Nodes in eine Upgrade Domain sind, dann wird er gleichzeitig diese zwei Nodes upgraden mit der Anwendung. In meinem Fall, wenn Sie sich erinnern, diese grüne Ding, was ich so verschoben habe, habe ich 5 Upgrade Domains gehabt für 5 Nodes. Das ist bei Zahl 5 ganz okay, aber Zahl 1005 ist nicht okay, weil Sie circa eine Woche warten würden, bis Ihre Konsole-Anwendung deployed ist. Dann müssen Sie 100 Stück, 100 Stück, 100 Stück machen oder sowas. Die Möglichkeiten haben Sie, in Detail zu machen. Und jetzt kommt sowas, was Placement Properties ist. Das ist relativ wenig dokumentiert, aber es gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Anwendung zu sagen bei der Installation, hey, ich bin jetzt Node-Typ so und Node-Typ so. Das ist so irgendwelche Label, was ich erfunden habe. Und wenn ich auf dem Node diesen Label verpasst habe, zum Beispiel ich bin GPU-Capable Node, hat die Anwendung die Möglichkeit zu sagen, Service, ich brauche nur GPU-fähigen Node. Und dann wird die Anwendung dafür sorgen, dass nur solche Nodes benutzt werden, wenn ich installiere. Zum Beispiel Network Log Balancer würde ich auf diesen blauen oben verpacken, weil da oben mein Stateless-Service läuft. Aber die unten könnte ich mal einen Stateful-Service machen. Wie kann ich das tun mit diesen Properties? Es gibt zwei, drei Möglichkeiten. Eine ist als PowerShell, eine ist direkt als Placement Property auf dem Service und eine ist als Code. Diesen Code werde ich jetzt nicht ausführen, aber ich werde Ihnen ganz kurz zeigen. Das ist alles auf Git. Wer interessiert ist, kann ich Ihnen mal geben. Service Fabric Client, das ist meine Service Metric Description. Und da habe ich die Möglichkeit, diese Properties und verschiedene Metriken zu setzen. Und am Ende sage ich einfach mal Updates Subscription. Das kann ich als Entwickler machen, nicht als Systemadministrator. Also per Config XML, per Code C-Sharp oder mit PowerShell. Cluster Balancing, das ist ein very advanced topic, das werde ich jetzt nicht so viel Zeit verlieren. Falls jemand Fragen hat, können wir uns gerne ausführlich darüber unterhalten. Wichtig ist es, Folgendes zu wissen. Es gibt bei der Installation von Anwendungen, das, was ich kurz in den Code gezeigt habe, diese Metrik. Metrik ist irgendwelche Key, Label, irgendetwas. Und diese Metrik hat irgendeine Zahl. Und wenn ich einen Service deploye und sage, deine Metrik ist Speicher und du kriegst 20, weiß das Service Fabric nicht, aber es ist eine Zahl. Und Service Fabric macht jetzt Folgendes. Er sagt, ich habe jetzt drei Nodes. Schauen Sie sich erstmal diese obere Bild an. Das sind zwei Clusters, die obere Cluster. Der erste Cluster hat auf der ersten Node 5 Stück, dann hat er 4 Stück und hat er 2 Stück. Irgendwann mal berechnet er Maximum von Nodes, Services auf Nodes, durch Minimum von Services auf Nodes, gemessen auf Metriken. Wenn Metrik ist 1, wäre da Nummer 5 links und ganz rechts wäre Nummer 2. Und dann am Ende bekomme ich eine Zahl 2,5. Bei der Installation von Cluster gibt es ein Property, heißt Target für eine bestimmte Metrik. Und diese Target ist in diesem Fall auf Nummer 3. Wenn das ist, wenn ich kleiner ist, bin als 3, bedeutet, ich bin gut balanced. Wenn ich größer bin, bin ich nicht gut balanced. Das bedeutet, ich muss jetzt anfangen zu reorganisieren. Als Recap, wir haben uns über Microservices unterhalten, wir haben uns nicht über Docker unterhalten, wir haben gesagt, was Scale Cube ist, wir haben erklärt, was nötig ist, um mit Service Fabric anzufangen, wir haben erklärt, was Service Fabric kann, allerdings in einer Stunde ist das nicht wirklich einfach, es ist ein sehr komplexes Produkt. Und hier sind ein paar URLs, die Sie gerne sich anschauen können und ein von wichtigsten von diesen URLs, ich glaube, das ist die erste, das ist dieses Bild hier rechts. Das ist Documentation Map von Service Fabric. Das finde ich richtig cool. Ja, also dann können Sie einen anhaken, irgendwo, wenn Sie schon auf dem Sofa liegen am Wochenende und lesen über Partitionen, um sich zu entspannen. Ja? Dafür ist es ganz gut. Ja? Ansonsten, es gibt ein paar Blogposts und Partitionen. Einige sind von mir, einen von anderen Kollegen von Team, der eigentlich diese Voting Service als Beispiel für Dokumentation gemacht hat. Das wäre jetzt von meiner Seite. Wenn Sie sich entscheiden, mit Service Fabric zu arbeiten, sind herzlich eingeladen. Ich werde versuchen zu helfen, auf welche Art und Weise wie immer. Sie können mich kontaktieren über Mail, die sehen Sie hier nicht, aber Sie finden mich schon. Von daher, am Ende, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich jetzt auf eure Fragen. Vielen Dank.